In Durvashana besuchte Sri Chaitanya Mahaprabhu den Tempel Sri Ramachandras und auf dem Berg namens Mahendra Shaila traf er Sri Parashuram. Erläuterung: In Durvashana oder Darbashayana gibt es einen Tempel Sri Ramachandras, der 11 Kilometer östlich von Ramananda liegt. Von diesem Tempel aus kann man über das Meer blicken. Der als Mahendra Shaila bekannte Berg liegt in der Nähe von Tine Beli und am Fuße dieses Berges liegt eine Stadt namens Trichinagudi. Westlich des Mahendra Shaila liegt der Bezirk von Tribankura. Mahendra Shaila wird im Ramayana erwähnt. Vers 199. Dann begab sich Sri Chaitanya Mahaprabhu nach Setu Banda in Klammer Rameshwara, wo er an einem Ort namens Danu Stirta badete. Von dort besuchte er den Rameshwara-Tempel und legte sich dann zur Ruhe. Erläuterung: Der Pfad durch das Meer zu den Inseln Mandapam und Pambam besteht zum Teil aus Sand und zum Teil aus Wasser. Die Insel Pambam ist ungefähr 18 Kilometer lang und 10 Kilometer breit. 6 Kilometer nördlich vom Pambamer Hafen liegt ein Tempel, der als Rameshwara bekannt ist. Es heißt Devi Pattanam Arabya Gacheyuhu Setu Bandanam. Nachdem man den Tempel der Göttin Durga besucht hat, soll man dem Tempel Rameshwaras gehen. In diesem Gebiet gibt es 24 verschiedene heilige Orte, von denen einer Danu Stirta ist, der etwa 19 Kilometer südöstlich von Rameshwara liegt. Er liegt in der Nähe der letzten Station der südindischen Eisenbahn, einer Station namens Ramananda. Es heißt, dass hier auf Bitten Vibhishanas, des jüngeren Bruders Ravanas, Sri Ramachandra eine kleine Brücke mit seinem Boden zerstörte, als er zu seiner Hauptstadt zurückkehrte. Wenn man Danu Stirta besucht, wird man aus dem Kreislauf von Geburt und Tod befreit. Es heißt auch, dass man, wenn man in Danu Stirta badet, alle fruchtbringenden Ergebnisse des als Agni Stoma bekannten Yakya bekommt. Setu Banda liegt auf der Insel Pambam. Es gibt dort einen Tempel Shivas, der Rameshwara genannt wird. Dies deutet darauf hin, dass Shiva eine große Persönlichkeit ist, deren verehrenswerte Gottheit Sri Rama ist. Folglich ist der Shiva, den man im Rameshwara-Tempel findet, ein großer Geweihter Sri Ramachandras. Vers 200. Dort hörte Sri Chaitanya Mahaprabhu von den Brahmanas des Kurma Purana, in welchen die Erzählung der keuschen Frau erwähnt war. Erläuterung: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur bemerkt, dass es im Kurma Purana nur zwei Kandas gibt, nämlich den Purva Kanda und den Uttara Kanda. Manchmal heißt es, das Kurma Purana enthalte 6000 Verse. Doch ursprünglich enthält das Kurma Purana 17.000 Verse. Dem Srimad Bhagavatam zufolge gibt es im Kurma Purana, das eines der 18 Mahapuranas ist, 17.000 Verse. Das Kurma Purana gilt als das 15. dieser Mahapuranas. Vers 200. Srimati Sita Devi ist die Mutter der drei Welten und die Frau Sri Ramachandras. Unter keuschen Frauen ist sie die höchste und sie ist die Tochter König Chanakas. Vers 202. Als Ravana kam, um Mutter Sita zu entführen und sie ihn sah, suchte sie bei dem Feuergott Agni Zuflucht. Der Feuergott bedeckte den Körper Mutter Sitas und auf diese Weise war sie vor den Händen Ravanas geschützt. Vers 203. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu aus dem Kurma Purana hörte, wie Ravana die falsche Form Mutter Sitas entführt hatte, wurde er sehr zufrieden. Vers 204. Der Feuergott Agni nahm die wirkliche Sita fort und brachte sie zum Aufenthaltsort Parvatis, der Göttin Durga. Darauf wurde Ravana eine illusionierische Form Mutter Sitas gegeben und so wurde Ravana betrogen. Vers 205. Nachdem Ravana von Sri Ramachandra getötet worden war, wurde Sita Devi vor das Feuer gebracht. Vers 206. Als die illusorische Sita von Sri Ramachandra vor das Feuer gebracht wurde, ließ der Feuergott die illusionierische Form verschwinden und überreichte Sri Ramachandra die wirkliche Sita. Vers 207. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu diese Geschichte hörte, war er sehr erfreut und er erinnerte sich an die Worte Ramadasa Vipras. Vers 208. Ja, als Sri Chaitanya Mahaprabhu diese schlüssigen Feststellungen aus dem Kurma Purana hörte, empfand er großes Glück. Nachdem er die Brahmanas um Erlaubnis gebeten hatte, nahm er die Manuskriptrollen in Besitz. Auf diese Weise bekam Sri Chaitanya Mahaprabhu das alte Manuskript des Kurma Purana. Vers 209. Da das Kurma Purana sehr alt war, war das Manuskript ebenfalls sehr alt. Sri Chaitanya Mahaprabhu nahm die ursprünglichen Blätter in Besitz, um einen direkten Beweis zu haben. Der Text wurde auf eine neue Rolle abgeschrieben, damit das Purana ersetzt war. Vers 210. Sri Chaitanya Mahaprabhu kehrt zum südlichen Mathura in Madura zurück und überreichte Ramadas Vipra das ursprüngliche Manuskript des Kurma Purana. Vers 211 bis 212. Als der Feuergott Agni von Mutter Sita angefleht wurde, brachte er eine illusorische Form Sitas und Ravanas, der 10 Köpfe hatte, entführte die falsche Sita. Danach begab sich die ursprüngliche Sita zum Reich des Feuergottes. Als Sri Ramachandra den Körper Sitas prüfte, war es die falsche illusorische Sita, die in das Feuer ging. Sodann holte der Feuergott die ursprüngliche Sita aus seinem Reich und übergab sie Sri Ramachandra. Erläuterung: Diese beiden Verse entstammen dem Kurma Purana. Vers 213. Ramadas Vipra war sehr erfreut, als er die ursprünglichen Rollen des Kurma Purana empfing, und er fiel sogleich vor den Lotusfüßen Sri Chaitanya Mahaprabhus zu Boden und begann zu weinen. Vers 214. Nachdem der Brahmana das Manuskript bekommen hatte, war er sehr froh und sagte: Herr, du bist Sri Ramachandra selbst, und du bist im Gewand eines Sannyasi gekommen, um mir deiner Gegenwart zu gewähren. Vers 215. Mein lieber Herr, du hast mich aus einem sehr unglücklichen Zustand befreit. Ich bitte dich, in meinem Haus ein Mittagsmahl zu dir zu nehmen. Bitte nimm diese Einladung an. Vers 216. Aufgrund meines geistigen Schmerzes konnte ich dir damals kein sehr schönes Mittagsmahl geben. Jetzt bist du zum Glück wieder in mein Haus gekommen. Vers 217. Mit diesen Worten kochte der Brahmana sehr glücklich Speisen, und so wurde Sri Chaitanya Mahaprabhu ein erstklassiges Mittagsmahl vorgesetzt. Vers 218. Sri Chaitanya Mahaprabhu verbrachte die Nacht im Hause des Brahmana. Nachdem er ihm dann seine Barmherzigkeit erwiesen hatte, machte sich der Herr auf nach Tamraparni, das in Pandyadesha liegt. Erläuterung: Pandyadesha liegt in dem südlichen Teil Indiens, der als Kerala bekannt ist. In all diesen Gebieten gab es viele Könige mit dem Titel Pandya, die über die Orte wie Mathura und Rameshwara herrschten. Im Ramayana wird der Name Tamraparni ebenfalls erwähnt. Tamraparni ist auch als Purunai bekannt und liegt am Ufer des Flusses Tinibeli. Dieser Fluss mündet in den Golf von Bengalen. Tamraparni wird auch im Srimad Bhagavatam in Klammer 11.5.39 erwähnt. Vers 219. Es gab auch einen Tempel Sri Vishnus in Naya Tripathi am Ufer des Flusses Tamraparni, und nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu in diesen Fluss gebadet hatte, betrachtete er die Bildgestalt mit großer Neugier und wanderte dann weiter. Erläuterung: Dieses Naya Tripathi wird auch Alovara Tirunagari genannt. Es ist eine Stadt etwa 27 Kilometer südöstlich von Tinebeli. Es gibt dort 9 Tempeln Shripatis oder Vishnus. Alle Bildgestalten der Tempel versammeln sich während eines jährlichen Festes in der Stadt. Vers 220. Danach begab sich Sri Chaitanya Mahaprabhu an einen heiligen Ort, der als Chiyadatta-Thala bekannt ist, wo er die Bildgestalten der beiden Brüder Sri Ramachandra und Lakshmana sah. Er wanderte dann weiter nach Thillakanchi, wo er den Tempel Shivas besuchte. Erläuterung: Chiyadatta-Thala ist manchmal als Chera-Thala bekannt. Es liegt in der Nähe der Stadt Kaila und es gibt dort einen Tempel, der Sri Ramachandra und seinem Bruder Lakshman geweiht ist. Thillakanchi liegt etwa 48 Kilometer nordöstlich der Stadt Tine Beli. Vers 221. Sri Chaitanya Mahaprabhu besuchte danach den heiligen Ort namens Gajendra Mokshana, wo er zu einem Tempel Sri Vishnus ging. Er kam dann noch nach Panagadi, einem heiligen Ort, wo er die Bildgestalten Sri Ramachandras und Sita sah. Erläuterung: Der Gajendra Mokshana Tempel wird manchmal fälschlich für einen Tempel Shivas gehalten. Er liegt etwa 3 Kilometer südlich der Stadt Kaivera. Im Grunde ist die Bildgestalt dort nicht Shiva, sondern Vishnu. Panagadi liegt etwa 48 Kilometer südlich von Tine Beli. Früher hielt sich in dem Tempel die Bildgestalt Sri Ramachandras auf. Doch später ersetzten die Geweihten Shivas Sri Ramachandra mit einer Bildgestalt Shivas namens Rameshwara oder Ramalinga Shiva. Vers 222. Später ging der Herr nach Champtapura, wo er die Bildgestalten Sri Ramachandras und Lakshman sah. Er ging dann nach Sri Vaikuntha und besuchte dort den Tempel Sri Vishnus. Erläuterung: Dieses Champtapura wird manchmal Chenganura genannt und liegt im Staat Tribankura. Ein Tempel Sri Ramachandras und Lakshmans steht dort. Sri Vaikuntha, etwa 6,5 Kilometer nördlich von Aloyara Tirungari und 25,5 Kilometer südöstlich von Tine Beli, liegt am Ufer des Flusses Tamraparni. Vers 223. Sri Chaitanya Mahaprabhu begab sich dann zum Malaya Parvata und brachte Agastya Muni Gebete dar. Darauf besuchte er einen Ort namens Kanyakumari, in Klammer heute Kap Komorin. Erläuterung: Die Bergkette in Südindien, die in Kerala beginnt und sich bis zum Kap Komorin hinzieht, ist als Malaya Parvata bekannt. In Bezug auf Agastya gibt es 4 Meinungen. Erstens, es gibt einen Tempel Agastya Munis in dem Dorf Agastyam Pali im Bezirk von Tanjore. Zweitens, es gibt einen Tempel Skandas auf einem Hügel namens Shivagiri und es heißt, er sei von Agastya Muni gebaut worden. Drittens, manche sagen, in der Nähe von Kap Komorin gäbe es einen Hügel namens Patiya, der Agastya Muni als Aufenthaltsort gedient haben soll. Viertens, es gibt noch einen weiteren Ort, der als Agastya Malaya bekannt ist und der ein Höhenzug auf beide Seiten des Flusses Tamraparni ist. Kap Komorin selbst war als Kanyakumari bekannt. Vers 224. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu Kanyakumari besucht hatte, kam er nach Amlitala, wo er die Bildgestalt Sri Ramachandra sah. Danach begab er sich an einen Ort namens Malara Desha, wo ein Stamm Bataharis lebte. Erläuterung: Nördlich von Malara Desha liegt Südkanada, im Osten liegt Kurga und Mahishura, im Süden liegt Cochina und im Westen das Arabische Meer. Was die Bataharis betrifft, so sind sie ein Nomadenstamm. Sie lagern, wo immer es ihnen beliebt, und haben keinen festen Aufenthaltsort. Äußerlich kleiden sie sich wie Sannyasis, doch in Wirklichkeit stehlen und betrügen sie. Sie verleiten andere dazu, ihnen Frauen für ihr Lager zur Verfügung zu stellen, und dann betrügen sie viele Frauen und behalten sie bei sich. Auf diese Weise vermehrt sich ihre Bevölkerung. In Bengalen gibt es eine ähnliche Gemeinschaft. Im Grunde gibt es auf der ganzen Welt Nomadenstämme, die nichts anderes tun, als unschuldige Frauen zu verführen, zu betrügen und zu stehlen. Vers 225. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu Malara Desha besucht hatte, begab er sich nach Tamala Kartika und dann nach Vetapani. Dort besuchte er den Tempel Raghunathas, Sri Ramachandras und verbrachte die Nacht dort. Erläuterung: Tamala Kartika liegt 38 Kilometer südlich von Tenibeli und 3 Kilometer südlich des Berges Aramavali. Es liegt im Bezirk Topala. Dort steht ein Tempel Subramanyas oder Sri Kartikas, des Sohnes Shivas. Vetapani oder Vatapani liegt nördlich von Kaila im Staat Tribankura. Es ist auch als Puttapandi bekannt und liegt im Bereich des Bezirks Tobala. Man sagt, früher habe es dort eine Bildgestalt Sri Ramachandras gegeben. Später wurde die Bildgestalt mit einer Bildgestalt Shivas ausgetauscht, die als Rameshwara oder Bhutanatha bekannt ist. Vers 226. Sri Chaitanya Mahaprabhu wurde von seinem Diener Krishnadasa begleitet. Er war ein Brahmana, doch traf er dort mit den Bhattacharis zusammen. Vers 227. Die Bhattacharis lockten den Brahmana Krishnadasa, der einfach von den Feinen betragen war, zu sich. Durch ihre schlechte Gemeinschaft verunreinigten sie seine Intelligenz. Vers 228. Der verblendete Krishnadasa ging frühmorgens zu ihrem Lager. Um ihn zu suchen, ging auch der Herr sehr schnell dorthin. Vers 229. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu ihr Lager erreichte, fragte er die Bhattacharis: Warum haltet ihr meinen Brahmana-Assistenten zurück? Vers 230. Ich befinde mich im Lebensstand der Entsagung und ihr ebenfalls. Trotzdem fügt ihr mir absichtlich Schmerz zu, und darin sehe ich keine gute Logik. Vers 231. Als die Bhattacharis Sri Chaitanya Mahaprabhu hörten, kamen sie alle mit Waffen in den Händen herbeigelaufen, um den Herrn zu verletzen. Vers 232. Jedoch fielen die Waffen aus ihren Händen und richteten sich gegen ihre eigenen Körper. Als einige der Bhattacharis so in Stücke geschnitten wurden, liefen die anderen in die vier Himmelsrichtungen davon. Vers 233. Während sich im Lager der Bhattacharis ein großes Geschrei und Gebrüll erhob, packte Sri Chaitanya Mahaprabhu Krishnadasa bei den Haaren und nahm ihn mit sich fort. Vers 234. In der gleichen Nacht noch kamen Sri Chaitanya Mahaprabhu und sein Diener Krishnadasa an das Ufer des Flusses Payaswini. Sie badeten dort und begaben sich dann zum Tempel Adi Keshavas. Vers 235. Als der Herr den Adi Keshava-Tempel sah, wurde er sogleich von Ekstase überwältigt. Während er verschiedene Ehrbietungen und Gebete darbrachte, chantete und tanzte er. Vers 236. Alle Menschen dort waren sehr erstaunt, als sie die ekstatischen Spiele Sri Chaitanya Mahaprabhu sahen. Sie alle bereiteten dem Herrn einen sehr schönen Empfang. Vers 237. Im Tempel Adi Keshavas erörterte Sri Chaitanya Mahaprabhu mit weit fortgeschrittenen Gottgeweihten spirituelle Themen. Während er sich dort aufhielt, fand er ein Kapitel der Brahma Samhita. Vers 238. Sri Chaitanya Mahaprabhu war sehr glücklich, ein Kapitel dieser Schrift zu finden und Merkmale ekstatischer Veränderungen, Zittern, Tränen, Schweißausbruch, Trance und Jubel wurden in seinem Körper sichtbar. 239 bis 240. Es gibt keine Schrift der Brahma Samhita in Bezug auf die letztliche spirituelle Schlussfolgerung ebenbürtig ist. Ja, diese Schrift ist die höchste Offenbarung der Herrlichkeit Sri Govindas, denn sie enthüllt das höchste Wissen über ihn. Da in der Brahma Samhita alle Schlussfolgerungen kurz dargestellt werden, ist sie unter allen Vaishnava-Schriften essentiell. Erläuterung: Die Brahma Samhita ist eine sehr wichtige Schrift. Sri Chaitanya Mahaprabhu fand im Adi Keshava Tempel das fünfte Kapitel, In diesem fünften Kapitel wird die philosophische Schlussfolgerung des Acintya-Bheda-Abheda-Tattva in Klammer des gleichzeitigen Eins- und Verschiedenseins präsentiert. Dieses Kapitel präsentiert die Methoden hingebungsvollen Dienstes. Die 18-silbige vedische Hymne Erörterungen über die Seele, die Überseele und fruchtbringendes Tun, eine Erklärung des Kama Gayatri, Kam Bija und des ursprünglichen Mahavishnu und eine genaue Beschreibung der spirituellen Welt, insbesondere Goloka Vrindavans. Die Brahma Samhita erklärt auch den Halbgott Ganesha, Garbhodakshaya Vishnu, den Ursprung des Gayatri Mantra, die Form Govindas, seine transzendentale Stellung und sein Reich, die Lebewesen, das höchste Ziel, die Göttin Durga, die Bedeutung von Enthaltung, die fünf groben Elemente, Liebe zu Gott, das unpersönliche Brahman, die Einweihung Brahmas und die Sicht transzendentaler Liebe, die einen befähigt, den Herrn zu sehen. Die Schritte im hingebungsvollen Dienst werden ebenfalls erklärt. Weiter erörtert werden der Geist in Yoga Nidra, die Glücksgöttin, hingebungsvoller Dienst in spontaner Ekstase, Inkarnationen angefangen mit Sri Ramachandra, andere Gottheiten, die bedingte Seele und ihre Pflichten, die Wahrheit über Sri Vishnu, Gebete, vedische Hymnen, Shiva, die vedische Literatur, Persönlichkeitslehre und Unpersönlichkeitslehre, gutes Betragen und viele andere Themen. Man findet dort auch eine Beschreibung der Sonne und der universalen Form des Herrn. Alle diese Themen werden in der Brahma Samhita schlüssig und in kurzer Form erklärt. Vers 241. Sri Chaitanya Mahaprabhu schrieb die Brahma Samhita ab und begab sich dann in großer Freude nach Ananta Padmanabha. Erläuterung: Um Näheres über Ananta Padmanabha zu erfahren, sollte man Vers 115 aus dem ersten Kapitel des Matya Lila zu Rate ziehen. Vers 242. Sri Chaitanya Mahaprabhu blieb zwei oder drei Tage in Ananta Padmanabha und besuchte dort den Tempel. Dann begab er sich in großer Ekstase zu dem Tempel Sri Janardanas. Erläuterung: Der Tempel Sri Janardanas liegt 42 Kilometer nördlich von Trivandrama in der Nähe der Eisenbahnstation Varkala. Vers 243. Sri Chaitanya Mahaprabhu chantete und tanzte zwei Tage lang in Sri Janardana. Dann begab er sich zum Ufer des Flusses Payaswini und besuchte den Tempel Shankara Narayanas. Vers 244. Dort besuchte er das Kloster, das als Sringeri Math bekannt ist, das Reich Acharya Shankaras. Als nächstes besuchte er Matsya Tirtha, einen Pilgerort, und badete im Fluss Tungabhadra. Erläuterung: Das als Sringeri Matha bekannte Kloster liegt in der Provinz Mysore in Klammer Mahishura im Bezirk Shimoga. Dieses Kloster steht am linken Ufer des Flusses Tungabhadra, 11 Kilometer südlich von Hariharapura. Der wirkliche Name dieses Ortes ist Sringagiri oder Sringaverapuri und es ist das Hauptquartier Shankara Acharyas. Shankara Acharya hat vier Hauptschüler und er gründete vier Zentren, deren Leitung sie übernahmen. In Nordindien wurde in Badarikash Ashram das Kloster namens Chodri Matha gegründet. In Purushottama wurde das Bogavardhana oder Govardhan-Kloster gegründet. In Twarak wurde das Sarada-Kloster gegründet. Und das vierte Kloster, das in Südindien gegründet wurde, ist als Sringeri Matha bekannt. In Sringeri Matha nehmen die Sannyasis die Bezeichnung Saraswati, Bharati und Puri an. Sie sind alle Ekadandi-Sannyasis, die sich von den Vaishnava-Sannyasis unterscheiden, welche als Tridandi-Sannyasis bekannt sind. Das Sringeri Math liegt in Südindien in einem Teil des Landes, das als Andhra, Dravida, Karnata und Kerala bekannt ist. Die Gemeinde wird Puvibara genannt und die Dynastie heißt Pur Puvaha. Der Ort wird Rameshwara genannt und das Motto lautet Aham Brahmasmi. Die Bildgestalt ist Srivahara und die energetische Kraft ist Kamakshi. Der Acharya ist Hastamalaka und der Brahmachari-Assistent der Sannyasis sind als Chaitanya bekannt. Der Pilgerort heißt Tungabhadra und das Thema des vedischen Studiums ist der Yajur Veda. Es liegt eine Liste der Schülernachfolge Shankara Acharyas vor und die Namen der Acharyas und ihre Daten nach der Shaka-Ära in Klammer oder Shakta lautet wie folgt: Shankara Acharya, 622 Shaka, Sureshvara Acharya, 633, Bodhan Acharya, 680, Jnanadan Acharya, 768, Jnanotama Shivacharya, 827, Jnanagiri Acharya 871, Shimhagiri Acharya 958, Ishvara Tirtha 1019, Narasimha Tirtha 1067, Vidya Tirtha Vidya Shankara 1150, Bharati Krishna Tirtha 1250, Vidyaranya Bharati 1253, Chandrashikara Bharati 1290, Narasimha Bharati 1309, Purushottama Bharati 1328, Shankarananda 1350, Chandrashikara Bharati 1371, Narasimha Bharati 1386, Purushottama Bharati 1397, Ramachandra Bharati 1430, Narasimha Bharati 1479, Narasimha Bharati 1485, Dhanamadi Narasimha Bharati 1498, Abhinava Narasimha Bharati 1521, Sachidananda Bharati 1544, Narasimha Bharati 1585, Sachidananda Bharati 1627, Abhinava Sachidananda Bharati 1663, Nishinga Bharati 1689, Sachidananda Bharati 1692, Abhinava Sachidananda Bharati 1730, Narasimha Bharati 1739, Sachidananda Vishabina Ava Vidya Narasimha Bharati 1788. In Bezug auf Shankara Acharya heißt es, dass er im Jahr 608 der Shakta-Ära im Monat Vaishakha am dritten Tag des zunehmenden Mondes an einen Ort in Südindien namens Kaladi geboren wurde. Der Name seines Vaters lautete Shiva Guru und er verlor seinen Vater schon in jungen Jahren. Als Shankara Acharya erst 8 Jahre alt war, schloss er sein Studium aller Schriften ab und nahm von Govinda, der am Ufer des Narmada wohnte, Sannyas an. Nachdem Shankar Acharya Sannyas angenommen hatte, blieb er mit seinem spirituellen Meister einige Tage zusammen. Dann begab er sich mit dessen Erlaubnis nach Varanasi und ging von dort nach Badarikshashram, wo er bis zum 12. Lebensjahr blieb. Während er sich dort aufhielt, schrieb er einen Kommentar zum Brahma Sutra, zu 10 Upanishaden und zur Bhagavad Gita. Er schrieb auch Sanat Suchatya und Nishinga Tapini. Unter seinen vielen Schülern sind seine 4 Hauptschüler Padmapada, Sureshwara, Hastamalaka und Trotaka. Von Varanasi ging Shankar Acharya nach Prayag, wo er einen großen Gelehrten namens Kumarila Bhatta traf. Shankara Acharya wollte die Autorität der Schriften erörtern. Doch Kumarila Bhatta, der im Sterben lag, schickte ihn zu seinem Schüler Mandana, der in der Stadt Mahishmati. Dort besiegte Shankar Acharya Mandana Mishra in einer Debatte über die Shastras. Mandana hatte eine Frau namens Saraswati. oder Upaya Bharati, die als Mittlerin zwischen Shankara Acharya und ihrem Ehemann diente. Es heißt, dass sie mit Shankara Acharya erotische Prinzipien und amoröse Liebe erörtern wollte. Doch Shankara Acharya war seit seiner Geburt Brahmachari gewesen und hatte daher von amoröser Liebe keinerlei Erfahrung. Er verabschiedete sich für einen Monat von Upaya Bharati und trat durch seine mystische Kraft in den Körper eines Königs ein, der kürzlich gestorben war. Auf diese Weise erfuhr Shankara Acharya die erotischen Prinzipien. Nachdem er diese Erfahrung gemacht hatte, wollte er mit Upaya Bharati erotischen Prinzipien erörtern. Doch ohne seine Erörterung anzuhören, segnete sie ihn und versicherte ihm die fortgesetzte Existenz des Sringeri Matas. Sie nahm dann vom materiellen Leben Abschied. Danach nahm Mandana Mishra von Shankara Acharya Sanyas an und wurde als Sureshwara bekannt. Shankara Acharya besiegte viele Gelehrte in ganz Indien und bekehrte sie zu seiner Mayavad-Philosophie. Er verließ den materiellen Körper im Alter von 33 Jahren. Was Matsya Tirtha betrifft, so heißt es, dass es im Bezirk von Malabara in der Nähe des Meeres lag. Vers 245. Chaitanya Mahaprabhu kam als nächstes an den Ort Madhav Acharyas, wo die als Tattvavadis bekannten Philosophen wohnten. Er blieb dort an einem Ort, der als Udupi bekannt ist, wo er die Bildgestalt Sri Krishna sah und vor Ekstase wie von Sinnen wurde. Erläuterung: Sripada Madhav Acharya wurde in Udupi geboren, das im Bezirk Südkanada Südindiens westlich von Sayadri liegt. Dies ist die Hauptstadt der Südkanada Provinz und liegt in der Nähe von Mangalore, der südlich von Udupi liegt. In der Stadt Udupi gibt es einen Ort namens Pachaka Kshetra, wo Madhav Acharya in einer Shivali Brahmana Dynastie als der Sohn Madhya Geha Bhattas im Jahre 1040 Shakapta geboren wurde. Manche sind der Ansicht, er wurde im Jahre 1160 Shakapta geboren. In seiner Kindheit war Madhav Acharya als Vasudeva bekannt und es gibt einige wunderbare Geschichten über ihn. Es heißt auch, dass sein Vater viele Schulden machte und dass Madhav Acharya Tamarindenkerne in tatsächliche Münze verwandeln und um sie abzubezahlen. Als er 5 Jahre alt war, wurde ihm die heilige Schnur übergeben. Ein Dämon namens Maniman lebte in der Nähe seines Hauses in der Form einer Schlange und im Alter von 5 Jahren tötete Madhav Acharya diese Schlange mit dem Zeh seines linken Fußes. Wenn seine Mutter sehr gestört war, erschien er vor ihr mit einem Sprung. Er war schon in der Kindheit ein großer Gelehrter und obwohl sein Vater nicht einverstanden war, nahm er im Alter von 12 Jahren Sanyas an. Nachdem er von Achyutya Preksha Sanyas empfangen hatte, bekam er den Namen Purna Prayana Tirtha. Nachdem er ganz Indien bereist hatte, erörterte er schließlich die Schriften mit Vidya Shankara, dem bekannten Führer des Sringeri Matas. In der Gegenwart Madhav Acharyas wurde Vidya Shankara im Grunde sehr klein. Begleitet von Satya Tirtha begab sich Madhav Acharya nach Badarika Ashram. Dort begegnete er Vyasadeva und erklärte ihm seinen Kommentar zu Bhagavad Gita. So wurde er ein großer Gelehrter, indem er bei Vyasadeva studierte. Als er von Badarika Ashram nach Ananda Math kam, hatte Madhav Acharya seinen Kommentar zu Bhagavad Gita beendet. Sein Begleiter Satya Tirtha schrieb den gesamten Kommentar nieder. Als Madhav Acharya von Badarika Ashram zurückkehrte, begab er sich nach Ganjama, das am Ufer des Flusses Godavari liegt. Dort begegnete er zwei großen Gelehrten namens Shobana Bhatta und Swami Shastri. Später wurden diese Gelehrten in der Schülernachfolge Madhav Acharyas als Padma Nabha Tirtha und Narahari Tirtha bekannt. Als er nach Udupi zurückkehrte, badete er manchmal im Ozean. Bei solch einer Gelegenheit verfasste er ein Gebet in 5 Kapiteln. Als er einmal am Meeresstand saß und in Meditation über Sri Krishna versunken war, sah er, dass ein großes Boot, welches Waren für Dwaraka enthielt, in Gefahr war. Er gab einige Zeichen, durch die das Boot das Ufer erreichen konnte und gerettet wurde. Der Besitzer des Bootes wollte ihm ein Geschenk überreichen und Madhav Acharya erklärte sich bereit, etwas Gopi Chandana zu nehmen. Er bekam einen großen Klumpen Gopi Chandana und als dieser zu ihm gebracht wurde, brach er in Stücke und darin lag eine große Bildgestalt Sri Krishnas. Die Bildgestalt hielt in der einen Hand einen Stock und in der anderen ein wenig Nahrung. Sobald Madhav Acharya die Bildgestalt Krishnas auf diese Weise empfing, verfasste er ein Gebet. Die Bildgestalt war so schwer, dass nicht einmal 30 Menschen sie hochheben konnten. Madhav Acharya brachte diese Bildgestalt persönlich nach Udupi. Madhava Acharya hatte 8 Schüler, die alle von ihm Sannyas annahmen und die Leiter seiner 8 Klöster wurden. Die Bildgestalt Sri Krishnas wird in Udupi immer noch nach den von Madhava Acharya aufgestellten Plätzen verehrt. Madhava Acharya besuchte dann Badarik Ashram zum 2. Mal. Während er durch Maharashtra wanderte, ließ der ansässige König gerade einen großen See zum Wohl der Öffentlichkeit ausheben. Als Madhava Acharya mit seinen Schülern durch dieses Gebiet kam, wurde er ebenfalls verpflichtet, bei der Aushebung zu helfen. Als Madhav Acharya nach einiger Zeit den König besuchte, beschäftigte er den König mit dieser Arbeit und zog mit seinen Schülern weiter. Oft kam es in der Provinz Ganga Pradesh zwischen Hindus und Mohammedanern zu Kämpfen. Die Hindus lebten an einem Ufer des Flusses und die Mohammedaner am anderen. Aufgrund dieser Spannungen war kein Boot erhältlich, um den Fluss zu überqueren. Die mohammedanischen Soldaten hielten die Passagiere auf der anderen Seite an, doch Madhav Acharya kümmerte sich nicht um sie. Er überquerte den Fluss trotzdem und als er die Soldaten auf der anderen Seite traf, wurde er von dem König gebracht. Der mohammedanische König war über ihn so erfreut, dass er ihm ein Königreich und Geld geben wollte. Doch Madhav Acharya lehnte ab. Während er auf der Straße weiterwanderte, wurde er von einigen Räubern angegriffen. Doch durch seine körperliche Stärke tötete er sie alle. Als sein Begleiter Satya Tirtha von einem Tiger angegriffen wurde, trennte Madhav Acharya die beiden durch seine große Stärke. Als er Vyasadeva traf, bekam er von ihm den als Ashtamurti bekannten Shaligram Shila. Danach fasste er das Mahabharata zusammen. Madhava Acharyas Hingabe an den Herrn und seine große Gelehrsamkeit sind in ganz Indien bekannt. Aus diesem Grunde wurden die Besitzer des Sringeri Mathas, des Shankara Acharyas errichtet hatte, ein wenig gestört. Damals fürchteten sich die Anhänger Shankara Acharyas vor Madhava Acharyas wachsender Macht und begannen, Madhava Acharyas Schüler auf vielfache Weise zu ärgern. Es wurde sogar der Versuch unternommen, zu beweisen, dass die Schüler nach Folge Madhava Acharyas nicht mit den vedischen Prinzipien übereinstimme. Ein Anhänger der Mayavad-Philosophie, Shankara Acharyas, namens Pundarika Puri, kam zu Madhav Acharya, um die Shastras zu erörtern. Es heißt, dass alle Bücher Madhav Acharyas fortgenommen wurden, dass sie aber später mit Hilfe des Königs Jayashima, des Herrschers von Kumla, wieder gefunden wurden. In der Debatte wurde Pundarika Puri von Madhav Acharya besiegt. Eine größere Persönlichkeit namens Trivikrama Acharya, der in Vishnu Mangala wohnte, wurde Madhava Acharyas Schüler und sein Sohn wurde später Narayana Acharya, der Verfasser des Sri Madhava Vijaya Nach dem Tod Trivikrama Acharyas nahm der jüngere Bruder Narayana Acharyas Sannyas an und wurde später als Vishnu Tirtha bekannt. Damals hieß es, die Körperkräfte Purnaprajñas oder Madhva Acharyas seien grenzenlos. Es gab jemand namens Katanchari, der dafür berühmt war, die Stärke von 30 Männern zu besitzen. Madhva Acharya aber setzte den großen Zeh seines Fußes auf den Boden und forderte den Mann auf, diesen vom Boden hochzuheben. Doch der große Mann vermochte dies nicht einmal unter großer Anstrengung. Srila Madhva Acharya verließ diese materielle Welt im Alter von 80 Jahren, während er einen Kommentar zur Aitreya Upanishad verfasste. Um Näheres über Madhva Acharya zu erfahren, sollte man den Madhva Vijaya von Narayana Acharya lesen. Die Acharyas der Madhva Sampradaya machten Udupi zu ihrem Hauptsitz und das Klosterdorf wurde als Uttara Radhihi Matha bekannt. Eine Liste der verschiedenen Zentren der Madhva Acharya Sampradaya kann in Udupi eingesehen werden. Und ihre Matha-Vorsteher sind erstens Vishnu Tirtha in Klammer Shodamatha, zweitens Janardana Tirtha in Klammer Krishnapura Matha, drittens Vamana Tirtha in Klammer Kanura Matha, viertens Narasimha Tirtha in Klammer Adamara Matha, fünftens Upendra Tirtha in Klammer Putugi Matha, sechstens Rama Tirtha in Klammer Shiruraga Matha, siebtens Rishikesha Tirtha in Klammer Palimara Matha und achtens Akshopya Tirtha in Klammer Pechavara Matha. Die Schülernachfolge der Madhva Acharya Sampradaya lautet wie folgt. Erstens Hamsa Paramatma, zweitens Chaturmukha Brahma, drittens Sanakadi, viertens Durvasa, fünftens Janainithi, sechstens Garuda Vahana, siebtens Kaivalya Tirtha, achtens Janesha Tirtha, neuntens Paratirtha, zehntens Satyaparchna Tirtha, elftens Prajna Tirtha, zwölftens Achyuta Preksha Acharya Tirtha, dreizehntens Sri Madhava Acharya, 1040 Shaka, vierzehntens Padma Naba 1120, Narahari 1127, Madhava 1136 und Akshopya 1159. 15. Chaya Tirtha 1167, 16. Vidyandiraja 1190, 17. Kavinda 1255, 18. Vagirsha 1261, 19. Ramachandra 1269, 20. Vichanidi 1298, 21. Sri Raghunatha 1366, 22. Rayovarya in Klammer, der Sri Chaitanya Mahaprabhu sprach, 1424, 23. Raghut Ama 1471, 24. Veda Vyasa 1517, 25. Vidya Hashira 1541, 26. Vedan Niti 1553, 27. Satya Varta 1557, 28. Satya Niti 1560, 29. Satyanata 1582, 30. Satyabhinava 1595, 31. Satyapurna 1628, 32. Satyavijaya 1648, 33. Satyapriya 1659, 34. Satya Bodha 1666, 35. Satya Sandaha 1705, 36. Satya Vara 1716, 37. Satya Dharma 1719, 38. Satya Sankalpa 1752, 39. Satya Santushta 1763, 40. Satya Parayana 1763, 41. Satya Kama 1785, 42. Satya Steya 1793, 43. Satya Paragrama 1794, 44. Satya Dhira 1801, 45. Satya Dhira Tirtha 1808. Nach dem 16. Acharya in Klammer Vidya Tira Tirtha gab es noch eine andere Schülernachfolge mit Rajendra Tirtha 1254, Vijaya Dvaijaya Purushottama Subramanya Vyasa Rai 1470 bis 1520. Der 19. Acharya Ramachandra Tirtha hatte noch eine andere Schülernachfolge, zu der Vibhudendra 1218, Chitamitra 1348, Raghunadana Surendra, Vichendra Sudindra und Raghavendra Tirtha 1545 gehörten. Bis heute gibt es im Kloster von Udupi weitere 14 Madhva Tirtha Sannyasis. Wie gesagt, liegt Udupi im Südkannada, etwa 58 Kilometer nördlich von Mangalore. Es liegt an der Nähe des Meeres. Diese Auskunft bekommt man aus dem South Canada Manual und der Bombay Gazette. Vers 246. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu im Kloster von Udupi weilte, sah er den tanzenden Gopal, eine überaus schöne Bildgestalt. Diese Bildgestalt erschien Madhava Acharya in einem Traum. Vers 247. Madhava Acharya bekam auf irgendeine Weise die Bildgestalt Krishnas, die sich in einem Berg Gopi Chandana befand, der in einem Boot transportiert worden war. Vers 248. Madhva Acharya brachte diese tanzende Gopal-Bildgestalt nach Udupi und stellte sie im Tempel auf. Bis heute verehren die Nachfolger Madhva Acharyas, die als Tattva-Vadis bekannt sind, diese Bildgestalt. Vers 249. Sri Chaitanya Mahaprabhu erfuhr beim Anblick dieser schönen Gestalt Gopals große Freude. Lange Zeit tanzte und chantete er in ekstatischer Liebe. Vers 250. Als die Tattva-Vadi Vaishnavas Sri Chaitanya Mahaprabhu das erste Mal sahen, hielten sie ihn für einen Mayavadi Sannyasi. Deshalb redeten sie nicht mit ihm. Vers 251. Als sie später Sri Chaitanya Mahaprabhu in ekstatischer Liebe sahen, wurden sie von Erstaunen ergriffen. Da sie nun verstanden, dass er ein Vaishnava war, bereiteten sie ihm einen schönen Empfang. Vers 252. Sri Chaitanya Mahaprabhu konnte verstehen, dass die Tattva-Vadis auf ihr Vaishnavatum sehr stolz waren. Er lächelte daher und begann zu ihnen zu sprechen. Vers 253. Indem Sri Chaitanya Mahaprabhu sie für sehr stolz hielt, begann er seine Erörterung. Vers 254. Der Hauptacharya der Tattva-Vada-Gemeinde war in den offenbarten Schriften sehr bewandert. Aus Demut stellte Sri Chaitanya Mahaprabhu ihm Fragen. Vers 255. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Ich kenne das Ziel des Lebens nicht sehr gut und weiß nicht, wie man es erreicht. Bitte sage mir, was das beste Ideal für die Menschheit ist und wie man es erreicht. Vers 256. Der Acharya antwortete: Wenn die Tätigkeiten der vier Kasten und der vier Ashrams Krishna geweiht werden, stellen sie das beste Mittel dar, das höchste Lebensziel zu erreichen. Vers 257. Wenn man die Pflichten des wahren Ashram Dharma Krishna weiht, ist man geeignet, fünf Arten von Befreiung zu erlangen. So wird man zur spirituellen Welt nach Vaikuntha erhoben. Das ist das höchste Ziel des Lebens und die Aussage aller offenbarten Schriften. Vers 258. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Nach Aussage des Shastras ist der Vorgang des Hörens und Chantens das beste Mittel, liebevollen Dienst für Krishna zu erlangen. Erläuterung: Den Tattvavadis zufolge besteht der beste Vorgang darin, die Pflichten der vier Varnas und Ashramas zu erfüllen. Solange man in der materiellen Welt nicht in einem der Varnas, in Klammer Brahmana, Kshatriya, Vaishya und Shudra, eine Stellung einnimmt, kann man die gesellschaftlichen Angelegenheiten nicht richtig verwalten, um das letztliche Ziel des Lebens zu erreichen. Man muss den Prinzipien des Ashrams, in Klammer Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha und Sannyasa folgen, die für die Erlangung des höchsten Zieles essentiell sind. Aus diesem Grunde vertreten die Tattvavadis die Auffassung, das Befolgen der Prinzipien von Varna und Ashrama um Krishnas Willen sei der beste Weg zum höchsten Ziel. Die Tattvavadis stellen somit ihre Prinzipien im Sinne der menschlichen Gesellschaft auf. Sri Chaitanya Mahaprabhu war jedoch anderer Ansicht, als er sagte, der beste Vorgang sei Hören und Chanten über Sri Vishnu. Den Tattvavadis zufolge ist das höchste Ziel die Rückkehr nach Hause zurück zu Gott. Doch Sri Chaitanya Mahaprabhu war der Meinung, das höchste Ziel bestehe darin, Liebe zu Gott, ob im materiellen oder im spirituellen Welt, zu entwickeln. In der materiellen Welt wird dies nach den Unterweisungen der Shastras praktiziert. In der spirituellen Welt ist die wirkliche Errungenschaft bereits da. Vers 259 bis 260. Zu diesem Vorgang gehört, dass man zusätzlich zum heiligen Namen über die Form, die Spiele, die Eigenschaften und das Gefolge des Herrn hört, chantet und sich daran erinnert, dass man entsprechend Zeit, Ort und ausführenden Dienst darbringt, dass man die Bildgestalt verehrt, Gebete darbringt, sich immer als ein ewiger Diener Krishnas betrachtet, mit ihm Freundschaft schließt und ihm alles weiht. Diese neun Methoden hingebungsvollen Dienstes bilden die höchste Errungenschaft des Lebens, wenn sie direkt Krishna dargebracht werden. So lautet die Aussage der offenbarten Schriften. Erläuterung: Sri Chaitanya Mahaprabhu zitierte diesen Vers aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 7,5,23 bis 24. Vers 261. Wenn man durch die Ausführung dieser neun Vorgänge auf die Stufe liebevollen Dienstes für Sri Krishna kommt, hat man die fünfte Ebene des Erfolges und die Grenze des Ziels des Lebens erreicht. Erläuterung: Jeder strebt nach Erfolg in Religion, wirtschaftlicher Entwicklung, Sinnenbefriedigung und letztlich dem Eingehen in das Dasein des Brahman. Dies sind die allgemeinen Praktiken des gewöhnlichen Menschen. Doch nach den strengen Prinzipien der Veden besteht die höchste Errungenschaft darin, auf die Ebene von Shravanam, Kirtanam, Chanten und Hören über die höchste Persönlichkeit Gottes aufzusteigen. Das wird im Srimad Bhagavatam in Klammer 1.1.2 bestätigt. Indem dieses Bhagavata Purana alle religiösen Werke, die materiellen Beweggründe haben, ablehnt, verkündet es die höchste Wahrheit, die jenen Gottgeweihten verständlich ist, die reinen Herzens sind. Die höchste Wahrheit ist Wirklichkeit, die zum Wohl aller von Illusion unterschieden ist. Diese Wahrheit entwurzelt die dreifachen Leiden. Dieses schöne Bhagavatam, das von dem großen Weisen Sri Vyasadeva verfasst wurde, ist in sich selbst für Gottes Erkenntnis ausreichend. Sobald man die Botschaften des Bhagavatam aufmerksam und unterwürfig hört, entwickelt man Anhaftung an den höchsten Herrn. Wie Sridhar Swami erklärt, wird die materielle Vorstellung von Erfolg, in Klammer Moksha oder Befreiung, von denen angestrebt, die im materiellen Dasein leben. Da die Gottgeweihten nicht im materiellen Dasein leben, haben sie keinen Wunsch nach Befreiung. Ein Gottgeweihter ist auf allen Lebensstufen immer befreit, weil er sich immer in den neuen Methoden des hingebungsvollen Dienstes, in Klammer Shravanam, Kirtanam und so fort, betätigt. Sri Chaitanya Mahaprabhus Philosophie besagt, dass hingebungsvoller Dienst für Krishna immer im Herzen eines jeden existiert. Dieser Dienst braucht nur durch den Vorgang des Shravanam Kirtanam Vishnuho erweckt werden. Shravanadi Shuddha Chitte Karaye Udaya, in Klammer CCM 22107. Wenn jemand tatsächlich im hingebungsvollen Dienst tätig ist, wird seine ewige Beziehung zum Herrn, die Diener-Meister-Beziehung, erweckt. Vers 262. Wenn jemand tatsächlich fortgeschritten ist und am Chanten des heiligen Namens des Herrn, der ihm sehr lieb ist, Freude findet, wird er erregt und chantet laut den heiligen Namen. Er lacht auch, weint, wird erregt und chantet wie ein Irrer, ohne sich um Außenstehende zu kümmern. Erläuterung: Dieser Vers ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.2.40, Vers 263. In jeder offenbarten Schrift werden fruchtbringende Werke verurteilt. Es wird jedem geraten, fruchtbringendes Tun aufzugeben, denn durch solches Tun kann niemand das höchste Lebensziel, Liebe zu Gott, erreichen. Erläuterung: In den Veden gibt es drei Kandas oder Unterteilungen: Karma-Kanda, Jnana-Kanda und Upasana-Kanda. Der Karma-Kanda-Teil betont die Ausführung fruchtbringender Werke, obwohl letztlich geraten wird, sowohl Karma-Kanda als auch Jnana-Kanda in Klammer spekulatives Wissen aufzugeben und nur Upasana-Kanda oder Bhakti-Kanda anzunehmen. Man kann Liebe zu Gott nicht erreichen, indem man Karma-Kanda oder Jnana-Kanda ausführt. Indem man sein Karma oder fruchtbringendes Tun jedoch dem höchsten Herrn weiht, kann man von dem verunreinigten Geist befreit werden. Wenn man aber tatsächlich von mentaler Verunreinigung frei ist, muss man auf die spirituelle Ebene erhoben werden. Dann benötigt man die Gemeinschaft reiner Gottgeweihte, denn nur durch die Gemeinschaft eines reinen Gottgeweihten kann man ein reiner Geweihter der höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, werden. Wenn man auf die Stufe reinen hingebungsvollen Dienstes kommt, ist der Vorgang des Shravanam Kirtanam sehr essentiell. Indem man die neun Methoden des hingebungsvollen Dienstes ausführt, wird man völlig gereinigt. Anya Bila Sita Shunyam Jnana Karmadi Anya Vrittam in Klammer BHRS 1.1.12. Nur dann ist man imstande, die Anweisung Krishnas auszuführen. Denke immer an mich und werde mein Geweihter. Verehre mich und erweise mir deine Ehrbietungen. So wirst du ohne Fehl zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein sehr lieber Freund bist. In Klammer Bhagavad Gita 18.65. Sarva Dharma Paritya Cha Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Pape Bocho Mokshaya Syami Ma Shukaha. Gib alle Arten von Religion auf und ergib dich einfach mir. Ich werde dich von allen sündhaften Reaktionen befreien. Fürchte dich nicht. In Klammer Bhagavad Gita 18.66. Auf diese Weise entwickelt man seine ursprüngliche wesensgemäße Stellung, in der man dem Herrn liebevollen Dienst darbringen kann. Man kann nicht durch Karma-Kanda oder Jnana-Kanda auf die höchste Ebene hingebungsvollen Dienstes erhoben werden. Reiner hingebungsvoller Dienst kann nur durch die Gemeinschaft reiner Gottgeweihter verstanden und erreicht werden. In diesem Zusammenhang erklärt Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dass es zwei Arten von Karma-Kanda-Tätigkeiten gibt: fromme und gottlose. Fromme Tätigkeiten sind gottlosen Tätigkeiten zweifellos vorzuziehen. Doch sogar fromme Werke können nicht mit Sicherheit zu ekstatischer Liebe zu Gott oder Krishna führen. Fromme und gottlose Tätigkeiten können materielles Glück oder Leid verursachen, aber es ist nicht möglich, dass man ein reiner Gottgeweihter wird, nur weil man fromm oder gottlos handelt. Bhakti oder hingebungsvoller Dienst bedeutet, Krishna zu erfreuen. In jeder offenbarten Schrift, gleichgültig ob Jnana-Kanda oder Karma-Kanda betont ist, wird das Prinzip der Entsagung gepriesen. Die reife Frucht des vedischen Wissens, das Srimad Bhagavatam, ist der stärkste vedische Beweis. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 1.5.12 heißt es: Wissen über Selbsterkenntnis, wenn auch von allen Materiellen frei, sieht nicht sehr gut aus, wenn es keine Vorstellung vom Unfehlbaren in Klammer Gott beinhaltet. Welchen Nutzen haben dann fruchtbringende Werke, die naturgemäß von Anfang an schmerzvoll und vergänglich sind, wenn sie nicht für den hingebungsvollen Dienst des Herrn benutzt werden? Dies bedeutet, dass sogar Wissen, das fruchtbringendem Tun überlegen ist, nicht erfolgreich sein kann, wenn es ihm an hingebungsvollen Dienst mangelt. In allen Schriften, am Anfang, in der Mitte und am Ende, werden Karma-Kanda und Jnana-Kanda verurteilt. Im Srimad Bhagavatam heißt es: Dharmaha Prochitta Kaitavo Tra. Dies wird in den folgenden Versen aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11.11.32 und der Bhagavad Gita 18.66 erklärt. Vers 264. Tätigkeitsgemäße Pflichten werden in den religiösen Schriften beschrieben. Wenn jemand sie genau untersucht, kann er ihre Eigenschaften und Fehler vollständig verstehen und sie dann vollständig aufgeben, um der höchsten Persönlichkeit Gottes zu dienen. Wer dies tut, gilt als ein Mensch ersten Ranges.